Ich komme zur Textlese für die heutige Predigt. Und das sind Auszüge aus 1. Korinther Kapitel 15. Ich lese ab Vers 4. Die Auferstehung von Christus. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Ab Vers 12, die Auferstehung der Toten. Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall werden alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf dieser Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge: Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott, seinem Vater, das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Ich lese ab Vers 42 weiter. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche, menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein, denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. In den Schriften steht auch, der erste Mensch, Adam, wurde lebendig, der letzte Adam, aber, also Christus, ist ein Geist, der lebendig macht. Zuerst kam der irdische Körper, dann der geistliche. Der erste Mensch, Adam, wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Der zweite Mensch, Christus, ist vom Himmel. Jeder Mensch hat einen irdischen Körper wie Adam. Unser himmlischer Körper aber wird sein wie der Körper von Christus. So wie wir jetzt dem irdischen Menschen, Adam, gleichen, so entsprechen wir eines Tages dem himmlischen Menschen, Christus. Was ich damit sagen will, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher, irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt, und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist.
Heute Morgen feiern wir die Auferstehung der Jesu Christi von den Toten. Den Bericht über die Auferstehung finden wir in allen vier Evangelien. Wenn wir diese Berichte lesen, dann merken wir, dass die Jünger große Mühe hatten, die Auferstehung einzuordnen. Die Jünger Jesu hatten zwar gehört und gelesen, dass Jesus auferstehen würde, aber überzeugt waren sie auch da noch nicht, als sie das leere Grab sahen. Sie mussten von diesem seltsamen Ereignis noch überführt werden. Als dann Jesus seinen Jüngern im verschlossenen Raum erschien, dachten diese, das wäre sein Geist. Wir wissen aus den Berichten, dass nicht nur Thomas zweifelte, sondern auch der Rest der Jünger. Es heißt nämlich, dass sie sich erschraken, als sie Jesus wiedersahen. Die Reaktion der Jünger war ein Durcheinander von Freude, Schrecken, Verwunderung und das durchsetzt mit handfestem Zweifel. Thomas musste mit seinen eigenen sterblichen Händen fühlen, dass der unsterbliche Leib Jesu spürbare Wirklichkeit war. Auch wir haben heute Mühe, Geistwesen und physische Wirklichkeit einzuordnen. Auch immer wieder verstehen wir, dass Geist was anderes ist als Wirklichkeit. Dazu eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Deutsche Kampfflugzeuge flogen von Deutschland nach England, bombardierten London und flogen zurück. Bei einem Einsatz fiel bei einem Flugzeug die Instrumente aus und der Pilot war in dichtem Nebel verloren. Er konnte nur hoffen, dass er in die richtige Richtung flog. Plötzlich tauchte neben ihm ein anderes Flugzeug, ein deutsches Kampfflugzeug, auf. Das kam so nahe, dass er das Gesicht des Piloten erkennen konnte. Auf dessen Anweisungen flog er weiter und landete sicher auf einem ihm unbekannten Landebahn. Gleich danach verschwand der Begleiter und als er vom Personal in die Flughalle gebracht wurde, dann sah der Pilot an der Wand ein Porträt hängen, das Gesicht von diesem Piloten, der ihn geführt hatte. Auf die Frage, wer das sei, wurde ihm gesagt, dass es ein Pilot sei, der schon vor einigen Jahren gestorben war. Und dann wunderte sich der Pilot noch mehr. Was soll das bedeuten? War das wirklich, was er da erlebt hatte, oder war es eine Erscheinung? Oder war es vielleicht ein Geist? Genauso kann man fragen, was war denn mit der Auferstehung Jesu? Eine Erscheinung des Geistwesens Jesu? Oder war es eine Neubelebung, so wie bei Lazarus? Oder wie bei dem kleinen Jungen der Witwe von Zarephat, der von Elia wieder zum Leben erweckt wurde? Oder war es eine Totenerscheinung, wie bei Saul, der mit dem toten Samuel reden wollte? Wir wollen uns diese Begebenheiten einmal kurz vor Augen führen. Zum Beispiel 1. Samuel Kapitel 28 wird uns berichtet, dass Saul den Samuel aufsucht, um mit ihm zu reden. Samuel war aber schon gestorben. Er brauchte dazu eine Hexe, die das für ihn möglich machen konnte. Die Hexe hat dann die Toten beschwört. Samuel kam hoch und Saul und Samuel redeten miteinander. Ein lebendiger Mensch wie Saul und ein Geistwesen Samuel reden miteinander, so dass die Hexe es verstehen kann. Eine Auferstehung von den Toten war es nicht, denn nach dem Gespräch verschwand Samuel wieder. Eine andere Geschichte finden wir in 1. Könige Kapitel 17, wo Elia während der Hungersnot von einer Witwe in Zarpat versorgt wird. In dieser Zeit wird ihr Sohn krank und stirbt. Auf das Bitten der Witwe fleht Elia den Herrn an. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Und der Junge wird wieder lebendig. In diesem Fall geht es nicht um Geistwesen, sondern es geht hier um eine Wiederlebendigmachung des sterblichen Körpers durch die Kraft des allmächtigen Gottes. Eine weitere Geschichte haben wir in Johannes Kapitel 11. Es wird uns berichtet, dass sehr eindrucksvoll berichtet, dass Lazarus krank wird und stirbt. Die Schwestern Martha und Maria hoffen, dass Jesus bald kommen würde und ihn vor dem Tod genesen lassen würde. Maria und Martha warten auf das Wunder. Und als Jesus die Nachricht bekam, dann sagte er zu seinen Jüngern: Diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden und der Sohn Gottes soll dadurch verherrlicht werden. Jesus kommt erst nach 4 Tagen nach dem Tod des Lazarus dahin, als schon alle im Dorf glaubten, dass es viel zu spät sei. Doch Jesus geht zum Grab und ruft laut: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kommt heraus. Das Wunder geschieht. Damit die nächsten Verwandten von Lazarus Jesus als Erlöser kennenlernen sollten, wurde dieses 4 Tage später nach dem Tod zu einer Wiederbelebung durch Jesus Christus gemacht. Warum? Damit sie Gottes Kraft erkennen sollten und Jesus Christus als den Erlöser erkennen sollten. In der Prophetie des Alten Testaments geht es aber um mehr als nur um eine Wiederbelebung. In Hesekiel Kapitel 36 lesen wir: Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Diese Verse beschreiben einen neuen Menschen, in dem Gottes Geist wohnt. Ein Mensch in paradiesischem Zustand, aber noch immer Mensch. Immer noch vergänglich, immer noch anfechtbar. In Hesekiel Kapitel 37 lesen wir, dass Hesekiel ein weites Tal mit Menschenknochen übersät, sieht und Gott spricht zu ihm: Hört, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin. Manche Ausleger sehen in diesen Versen einen Hinweis auf die leibliche Auferstehung. Aber darum geht es hier in dieser Bildsprache nicht. Es geht darum, dass das Volk Gottes wiederhergestellt werden soll und dass der Staat Israel wieder funktionieren soll. Das Leben in Babylon war mit den toten Gemeinden zu vergleichen. Gott will sein Volk neu beleben, Israel wieder neu herstellen, damit, so heißt es, ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Damit kommen wir zu dem Ostergeschehen der Auferstehung von den Toten. Die Auferstehung der Toten war schon zur Zeit Jesu ein heiß umstrittenes Thema. Die Pharisäer glaubten an eine Auferstehung, die Sadduzäer nicht. Weil Jesus davon gesprochen hatte, dass er am dritten Tag auferstehen würde, verlangten die Juden eine Bewachung des Grabes. Als Jesus am dritten Tag nun wirklich nicht mehr im Grab war, wurden die Soldaten dafür bezahlt, die Unwahrheit zu reden. Jesus wäre von den Jüngern gestohlen worden. Man muss sich das einmal vorstellen, in welche Verlegenheit die jüdische Elite gekommen wäre, wenn sie die Auferstehung zugegeben hätten. Und nicht nur das, es hätte eine ganz neue Glaubensrichtung gegeben. Und das zu vermeiden, wollte man die Auferstehung als eine erfundene Geschichte der Jünger aufziehen und sie damit als Sekte stempeln. Viele Jahre später kam dieses Thema in der Korinthergemeinde zur Sprache. Und Paulus erklärte es in 1. Korinther Kapitel 15, was es mit der Auferstehung auf sich hat. Paulus kannte das Alte Testament in- und auswendig. Er wusste, was in Jesaja und in Hesekiel geschrieben war, und er hat es auch sehr klar verstanden. Was mit Christus geschehen ist, ist buchstäblich die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie. Jesus ist der erste Mensch, der durch die Auferstehung vollkommen verwandelt wurde. Diese Verwandlung, diese Neuschöpfung, haben 500 andere Menschen außer Paulus auch gesehen und können das bestätigen. Jesus war nicht ein Geistwesen, sondern die erste Neuschöpfung des neuen Menschen. Der neue Leib ist nicht mehr vergänglich. Der neue Leib kann nicht mehr zur Sünde verführt werden. Der neue Leib ist nicht mehr anfechtbar. Genau diesen Zustand versucht Paulus den Korinthern klarzumachen. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 12 heißt es: Wenn wir nun gepredigt haben, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wie könnten dann einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keinen Grund. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre eine Bekehrung, ja sogar eine Sündenvergebung, vollkommen sinnlos. Denn schließlich zielt eine Bekehrung und die Sündenvergebung doch auf ein neues Leben. Weil aber Fleisch und Blut, das heißt Vergänglichkeit, bei Gott nicht sein können, muss es einen neuen Leib geben, der erlöst ist. Nichts Vergängliches wird in Gottes Ewigkeit Platz haben. Um den Korinthern klarzumachen, worum es geht, macht Paulus einen Vergleich. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Was begraben wird, ist unansehnlich und schwach. Was aufersteht, ist herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem neuen Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wenn es einen sterblichen Körper gibt, so argumentiert Paulus, dann gibt es auch einen unsterblichen. Der erste Mensch, Adam, trug irdisches Leben in sich, aber der letzte Adam war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Erde, aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. Nach der Auferstehung werden wir dann wie Christus einen himmlischen Leib haben. Ich fasse noch einmal zusammen. Bei der Auferstehung Jesu geht es nicht um das Geistwesen, wie bei Saul und Samuel, Es geht auch nicht um die Wiederbelebung des irdischen Leibes, wie bei Lazarus. Bei der Auferstehung Jesu geht es um die Neuschöpfung des ganzen Menschen für das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Jesus wurde mit göttlicher Kraft zu einem neuen Menschen erweckt. Jesus hatte einen ganz neuen Körper, der sowohl im Diesseits wie auch im Jenseits funktionieren kann. Somit ist Christus die erste Neuschöpfung. Der neue, auferstandene Mensch ist nicht mehr anfechtbar. Er stirbt auch nicht mehr. Paulus sagt, dass wir eines Tages genauso zu einem neuen Menschen erweckt werden wie Jesus. Das wird ewige Herrlichkeit sein. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen.